You're listening to Radio Golf Show.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Episode 77 von Radio Golfschau. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Frank Förster und mein Co-Host, the one and only Mr. Mark Horner. Wir freuen uns sehr auf diese Sendung, denn heute Abend bei uns im Programm, meine Herrschaften, kein anderer als der Mann, der alles gibt, Deutschland einen Ryder Cup zu bescheren. Ein Kindheitstraum für Golfer wie mich, die schon länger dabei sind. Das habe ich für unmöglich gehalten, bis jetzt noch, dass Deutschland jemals einen Ryder Cup ausrichten darf. Und als wir mit dem in Berlin, da in Bad Saro, richtig auf die Schnauze gefallen sind, sage ich mal. Da habe ich mir gedacht, es ist auch vorbei. Wir hatten das ja auch kurz mit Karim Baraka angesprochen, Marc. Auf jeden Fall haben wir diesen Mann heute hier bei uns in der Golfschau vom Green Eagle Golf Course, dem Home der Porsche European Open, Mr. Michael Blesch. Sein Credo ist nicht sabbeln, sondern machen. Und das werde ich mit dieser Einladung jetzt auch tun. Michael, herzlich willkommen bei uns bei Radio Golfschau.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, auch von mir, Michael.
Ja, wir wollen ja auch sofort einsteigen. Ich meine, wir waren ja bei dir in Green Eagle zu Gast im, wann war es, Marc? September, Oktober?
September. Spätem September sogar.
Mit Michael Basche und ich weiß nicht, ob du schon mit Michael Golf gespielt hast, Michael.
Nee, ist das schlimm?
Der flitzt über den Platz. Nein, schlimm ist es nicht, aber die Horiner-Basche-Kombination ist schon was ganz Besonderes.
Ja. Naja, warte. Nur weil du deine Füße nicht hochgehoben bekommst.
Ja, okay, ich bin halt ein bisschen langsamer.
Ja. Aber der Platz ist ja lang genug.
Aber er wäre ja auch fast
in der Platz ist lang genug, da kann man sich auch mal ein bisschen bewegen.
Nein, dieser Golfplatz, für mich, ich würde den beschreiben als ein Big Boys Golfkurs. Das ist wirklich ein Golfplatz für große Jungs. Da wird also, der hat alles, was ich von einem Golfkurs erwarte. Und es ist ja auch immer interessant, dass die sogenannten guten Golfplätze auch oft schwierige Golfplätze sind. Ich denke da an Bethpage Black oder an den Ocean Course in Kiowa, die ja auch, was weiß ich, Slopes und Course Ratings haben bis zum geht nicht mehr, ja, wo man sich nach 3-4 Löchern fühlt, als ob man in einem Krieg gewesen wäre, in irgendeiner Schlacht. Da will man nur noch nach Hause, ja. Aber das macht es ja gerade so toll. Und so habe ich mich persönlich auch bei dir gefühlt. Also es war für mich ein Golfplatz, wo man sich an jedes Loch fast erinnern kann. Und ich glaube, Paul Casey hatte das mal gesagt, dass er das auch über den Platz gedacht hatte. Das ist ja ein guter Platz. Ein guter Platz braucht kein Signature Hole. Ja, das braucht wirklich ein Loch nach dem anderen, an das man sich erinnern kann. Und das war bei dir so. Und der Zustand, Marc, war perfekt. Die Greens.
Ich habe sowas ganz selten. Also natürlich schmieren wir unserem Gast ein wenig Honig ums Maul.
Ja, natürlich.
Nö, das ist schon in Ordnung. Also ich glaube schon, dass wir einen mit die besten Grüns im Moment in Europa mit haben. Das ist
ja
super.
Also ich habe selten in Europa, also jetzt bin ich auch kein paneuropäischer Spieler, aber ich muss sagen, selten in unseren Breitengraden, also in Deutschland schon gar nicht solche Grüns erlebt. Ich fand die wirklich, gerade nach so einem langen, heißen, fürchterlich trockenen Sommer, fand ich die fantastisch. Und wir haben es ja schon mal erwähnt und wir erwähnen es jetzt nochmal. Auf der 17 hat Frank vom Grün gepattet. Ich habe ihn ausgelacht, 8 Meter vom Loch entfernt, links, und habe es ihm dann gleich getan. Genau. Also ich fand, die waren auch sehr, sehr gut gepflegt für einen.
Ja, und das war wirklich, wie weit waren wir von der Fahne? 10, 20 Fuß maximal? Ich war rechts, ich war oben, ich war ein bisschen.
Zur 6 oder zur 7?
Ich hatte einen Birdie-Putt, danach habe ich, glaube ich, irgendwie einen Double-Bogey gespielt auf dem
Platz. 6 oder 7, very nice. Nein, also wirklich, also wir hatten eine super Zeit, es ist ein super Golfkurs und kann Leuten nur empfehlen, also wenn es in Deutschland, ich habe zu Marc gesagt, wenn es in Deutschland einen Golfkurs gibt, der auf einer Bucketlist überhaupt was zu suchen hat, dann ist es deiner. Danke. Wie wollen wir denn anfangen? Ich möchte ja sofort anfangen. Wie holt man einen Ryder Cup nach Deutschland? Das hast du dir ja auf die Fahne geschrieben. Wie macht man sowas?
Ja gut, wir haben ja 2009 war ja die erste Bewerbung, glaube ich, für 2018. Da waren wir ja ganz neu. Da war der Platz 2 Jahre alt. Und da habe ich gesagt, so, wir machen da mit. Wir haben eine super Infrastruktur. War natürlich noch nicht so in dem Thema drin. Wie das Ganze abläuft, das haben wir dann während der Bewerbung mitgekriegt. Aber wir haben da, glaube ich, eine ganz gute Bewerbung abgegeben, auch sehr kreativ, von der Eröffnungsfeier mit allen Geschichten. Infrastruktur war bei uns ja schon immer sensationell und es ist, glaube ich, auch die beste, die wir in Europa haben, weder Frankreich noch auch jetzt die Erreichbarkeit des Platzes ist schon sensationell. Das wussten wir auch. Aber es war halt immer so, es steht ja ganz klar in den Statuten. Destination Fee 30 Millionen mittlerweile, Werbekostenschutz 10 Millionen. Und das sind alles so Zahlen. Ja, es ist daran gescheitert ja eigentlich, dass da man natürlich Golf in der Politik jetzt nicht der Sport ist, der da groß unterstützt wird. Wird auch mit unterstützt, aber bei den Zahlen oder so kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Und gab eigentlich eine ganz gute Idee damals. Da wurden ja diese 2 Euro oder sowas sollten gesammelt werden beim DGV für diese Bewerbung, um da halt, ich glaube, damals war das Destination für 18 Millionen oder so, um da 9 Millionen über Jahre zusammenzusammeln. Die Idee fand ich sensationell und dann ist diese Bewerbung gescheitert. Und da war leider das Problem, diese 2 Euro wurden nicht weitergesammelt. Und da habe ich gesagt, warum hat man das nicht einfach stehen gelassen? Gesagt, wir bewerben uns nächstes Jahr wieder.
Als Langzeitziel
nochmal gesteckt. Genau. Man kann ja nicht erwarten, dass man im ersten Anlauf oder zweiten gleich so eine Bewerbung, dass das funktioniert. Man muss ja auch mal ein bisschen Geduld haben und vielleicht auch mal ein bisschen sagen, okay, wir arbeiten dran und wir wollen es in den nächsten 20 Jahren. Es war schade. Die Idee war gut. Wir hätten das Geld dann ja auch zusammengekriegt. Aber wir haben halt dann irgendwie, wir haben gesagt, wir wollen ihn trotzdem und haben uns viel, viel Gedanken gemacht darüber, wie man ihn nach Deutschland holen kann, ohne dieses Geld haben zu müssen selber. Also ich habe keine 30 Millionen auf dem Konto, die ich dahin geben kann, sondern wir haben halt einfach ein neues Konzept versucht zu erarbeiten und sind wir auch bei und wir sind auch auf offene Ohren gestoßen und wir haben einfach gesagt, wir bringen mal ein paar mehr Zuschauer aufs Gelände. Wir planen jetzt für 100 bis 120.000 für den Ryder Cup. Da muss man sich mal vorstellen, das Doppelte von Frankreich ist schon Wahnsinn. Mhm. Und meine Freunde kommen aus dem Festivalbereich und das Glamping, Camping, gang und gäbe. Und da haben wir einfach mal diese beiden Komponenten zusammengepackt und haben gesagt, okay, wir kriegen in 3-4 Stunden maximal 50.000 Leute hin, wie in Frankreich auch. Vielleicht ein bisschen besser als in Frankreich durch die Autobahnanbindung. Und haben gesagt, aber die anderen 70.000 oder 60.000 können campen. Eigene Camper, mobile Containergeschichten. Und wenn man mal auf die Tomorrowland-Seite geht, das Elektrofestival, das ist so abartig geil, was die da aufziehen, was Wohnen angeht, mit Pool, mit Whirlpool, mit allem. Also es gibt alles, was man da mieten kann zum Wohnen. Und dann hat man halt über 3 Tage Zeit, diese anderen 70.000 Leute reinzubringen. Die bleiben halt da. Das Campinggelände ist direkt neben dem Platz. 500 Meter rein, 500 Meter raus. Es wird eine Woche eine Party. So stellen wir uns das ungefähr vor. Ja, und diese Mehreinnahmen, das ist das Destination Fee, ganz einfach. Man rechnet 1.000 Euro das Ticket für die Woche. 60.000 mehr heißt 60 Millionen mehr Einnahmen. Damit hätten wir das Destination Fee zusammen. Punkt. So war unsere Idee. So arbeiten wir jetzt. Den Platz bauen wir jetzt. Ja, und dann gucken wir mal.
Ich finde die Idee nicht nur aus monetären Gesichtspunkten hervorragend. Ich finde, einer der großen Probleme des Ryder Cups ist ja letztendlich auch immer, die Masse dorthin zu bewegen. Ich habe das in Gleneagles vor einigen Jahren erleben dürfen. Wir hatten ursprünglich nur ein Hotel in Dundee bekommen und wären dann jeden Tag zuerst mit dem Auto zum Park and Ride Parkplatz gefahren und dann noch eine Stunde mit dem Bus unterwegs gewesen, um dann noch mal eine halbe Stunde anzustehen. Wir mussten es dann doch nicht. Wir sind dann irgendwo anders sehr viel näher dran untergekommen. Aber es ist tatsächlich eines der großen Herausforderungen für so ein Ereignis, einfach die Masse bewegt zu bekommen. Und ich habe es dieses Jahr bei der Open gesehen. Die haben ja tatsächlich auf den Rugbyfeldern neben dem Hotel eine riesige, aber sagen wir mal versuchsweise dann doch relativ große Zeltstadt aufgebaut. Und das muss hervorragend funktioniert haben.
Also wir haben vor zwei Jahren ging das los, da haben wir das Konzept schon vorgestellt. Und ich glaube, wir werden in Irland das auch in einer Form schon anwenden, weil dort die Infrastruktur auch nicht so gut ist. So ist zumindest der Plan. Also es wird die Zukunft sein. Und wenn man mal auf der Made in Denmark damals war oder Made to Himmerland, Flemming Austrup, der hat das mit dem Glamping angefangen, ein paar Zelte hingestellt. Ich habe da selber einmal drin gewohnt. Als ich da war, das war total super. Und damit löst man natürlich viele, viele Probleme. Und es gibt natürlich, man muss einfach sagen, es gibt der Ryder Cup ja auch mal die Möglichkeit, nicht irgendwelchen Garantien hinterher zu laufen, die nicht kommen. In Frankreich sollten 100 öffentliche Plätze gebaut werden, die nie gebaut worden sind. Ob das Geld in Italien da ist, weiß kein Mensch. Da wurden aber auch die Straßen nicht gebaut aufgrund Corona. Es wird, glaube ich, eine riesige Katastrophe, wenn Verkehr angeht. Ich war beim Turnier jetzt da, bei der European Tour. Und selbst bei 1000 Zuschauern war es schon ein Problem, da hinzukommen. Und da hat man natürlich dann die Möglichkeit, einfach so einen Ryder Cup viel entspannter aufzuziehen. Und ich war ja auch in Freiburg. Ich bin dann einmal mit dem Taxi reingefahren, ich bin einmal mit dem Auto reingefahren, einmal mit der Bahn reingefahren. Ich wollte alle Wege sehen.
Ja, ja.
Und kein Weg war unter 3,5 Stunden hin und zurück. Und da hat man ein bisschen die Lust verloren.
Man hat quasi schon vergessen, weswegen man dort ist.
Ja, und dann muss man 500 Meter laufen, um Bier zu kriegen und nochmal eine halbe Stunde anstehen, um dann auf Toilette zu gehen. Und es war echt ein Riesenturnier, aber da war so ein Potenzial noch drin im Ganzen. Ja. Aber jetzt stellt man sich mal einfach mal vor, der Putt fällt an der 16, nach den Vierern, man geht ins Village, schönes Konzert, paar Bierchen, Grill angeschmissen, vom Campingwagen oder vom Container, mit den Jungs ein paar Bierchen trinken, morgens um 7:30 wieder rüber wackeln nach dem Frühstück, Viertelstunde bin auf dem Platz und dann geht das Spektakel weiter. Das ist sowas, ich finde sowas von perfekt einfach und wird der Weg sein vom Ryder Cup, bin ich mir ziemlich sicher. Und wie gesagt, die Ryder Cup kann das Ding halt wie jeder Konzertveranstalter in die eigene Hand nehmen und spart sich auch diese ganze Garantiegeschichte. Und wir können so viele geile Plätze aussuchen, die ein bisschen weiter weg sind, viel Platz haben, aber gar nicht so eine gute Infrastruktur.
Und du bringst eigentlich
dann ganz neue Möglichkeiten für den Ryder Cup.
Und du bringst eigentlich das wirklich wieder zum Ryder Cup zurück, was im Kern stattfinden sollte, nämlich eine riesige Party. Also ich habe letzte Woche mit einem Freund gesprochen. Wir sprachen darüber, hast du Karten für den Ryder Cup? Und er sagte, du, ich habe mich nicht mal beworben, weil für mich gibt es, seitdem ich dort war, nur noch eine Möglichkeit, den Ryder Cup zu gucken. Und das ist mit Freunden vorm Fernseher, weil da sehe ich was. Und wenn ich aber die Möglichkeit habe, vor Ort zu wohnen, auf dem Gelände quasi zu sein, am Abend mit den Leuten noch zu feiern und zu wissen, dass ich am nächsten Tag nur noch rübergehen muss und quasi das Ganze als Festival betrachten kann, dann glaube ich, wird es für viele Leute sehr, sehr viel interessanter werden. Da nimmt man auch die Anreise auf.
Ja, und es war ja schon in Frankreich geil, diese Schlachtrufe von Hügel zu Hügel, oder? Und die haben den Platz, der war ja ein Stadionkurs.
Ja.
Und, aber auch da waren, das, der war gut. Aber da zum Beispiel, ich war selber mal an der 8. So, dann siehst du nicht das siebte Grün und aber auch nicht den 9. Abschlag, weil es alles immer nur ein Kessel war. Und wir haben jetzt zum Beispiel bei den Westkurs, den wir jetzt bauen, ist es so, dass du immer mehrere Bahnen siehst, mehrere Abschläge, mehrere Grüns. Dass bei den Schlusslöchern zum Beispiel, da braucht man über den Hügel rüberkippen für 16, 17. Auf der anderen Seite ist 15, 14. Also alle Entscheidungslöcher nur einmal über die Hügelspitze. Also so mehrere kleine Stadien, wo dann aber auch mehr Spektakel ist, ne, als nur eine Bahn.
Ja.
Und ich bin jetzt dabei, auch mit Yuping Golf Design, haben wir ja auch schon auf dem Nordkurs zusammengearbeitet, als wir die Grüns modifiziert haben. Wir sind da ganz in engem Kontakt und ich fühle mich auch ganz wohl bei der European Tour mit den Leuten. Das sind alles Jungs, die echt Ahnung haben. Und ja, wir entwickeln jetzt beim Bau den Platz. Wir machen die Pläne fertig, komplett auch fürs Camping, die wir dann halt, sobald der Platz fertig ist, dann sagen wir als fertiges Konzept mit fertigem Platz, was ja auch mal schön ist, dass ein Platz schon mal fertig ist bei der Bewerbung. Und es ist, der Platz ist halt einzigartig. Also es gibt, glaube ich, dann wirklich keinen einzigen auf der Welt, der so ist wie der.
Es sind also
neue am Boden hin für die Tribünen. Mhm. Die ersten haben wir schon gebaut und da steht man da oben und es ist, das geht nur das Herz auf.
Es sind 18 neue Löcher.
Ein Spaß wachsen zu sehen. Und in 3 Jahren, denke ich mal, sind wir fertig. Wir bauen 18 neue Löcher, ja.
18 neue Löcher. Hektar. Also der Porsche Nordkurs, der bleibt so, wie er ist.
Genau, der Südkurs, den wir haben, der erste, der wird reduziert auf 9 Löcher. Die sind die außenliegenden 9 Löcher, die werden beim Ryder Cup dann auch überbaut mit Zelten und Fressmeilen und alles. Und das Infield, die inneren 9 Löcher und die jetzige Driving Range werden zu 9 Löcher umgebaut und das neue Gelände fangen wir dann nächstes Jahr an. Ab Januar die anderen 9 Löcher zu bauen.
Ja, Michael Basche hat ja, der schreibt ja immer interessante Sachen, aber er hat einen tollen Artikel gerade in der Golfpost vor ein paar Tagen veröffentlicht, auch genau darüber mit das Glamping Megadorf und den neuen West Course. Und er hat auch angesprochen, diesen intensiven Kontakt, den du mit England führst, hat er den Paragraphen beschrieben, und zwar mit dem geschäftsführenden Direktor des Ryder Cup und dem Chef von European Golf Design, Jeremy Slessor. Welche Rollen spielen denn, vielleicht können wir ein bisschen darüber sprechen, wie so ein Ryder Cup vergeben wird. Welche Rolle spielt die PGA of Germany, wenn überhaupt? Welche Rolle spielt der DGV? Denn ich denke, soweit wie ich mich erinnern kann, mit dem Faldo-Kurs da, das ging ja alles in die Hosen, weil erstens war Faldo nicht so beliebt gewesen bei Keith Pelly, und Keith Pelly hatte ja auch, die Italiener haben es ja auch bekommen, dann weil sie dann das Preisgeld erhöht haben von der Italian Open und IMG und alles so ein Zeug. Wer sind denn da die Leute, mit denen man diesen Kontakt pflegen muss?
Ja, es sind, also Gay Kinnings ist ja schon der Kopf. Aber man redet eigentlich mit allen. Also gerade auch Platzbau ist halt wichtig. Die ganze Infrastruktur, wie bewegen wir, arbeiten jetzt zum Beispiel gerade zusammen mit der European Golf Design, aber mit der Firma, die zum Beispiel Rock am Ring macht, das ganze Verkehrskonzept, die sitzen zusammen und machen mit mir beim Bau die Pläne, da den Abschlag mal ein bisschen 10 Meter weiter nach rechts, damit wir über die 90 Meter Durchgang 30.000 Leute innerhalb von 10 Minuten bewegen können und all solche Geschichten. Und wie laufen die Leute von 8:30 bis 9? Und diese ganzen Geschichten arbeiten wir jetzt aus. Es war ja so, die wollten ja jetzt eigentlich schon im Sommer Ryder Cup 31 und 35 vergeben. Und das hat sich dann, ich schätze mal, aufgrund anderer Golfereignisse, die es noch auf der Welt gibt, ein bisschen verschoben. Und wir haben jetzt die Kernaussage, wir wollten ja auch, haben gesagt, okay, wir machen 31 oder 35. Und haben dann aber selber gesagt, nee, wir wollen 35, weil wir die Zeit einfach auch brauchen zum Erarbeiten und auch zum Bauen und auch für den Bau dieser Tribünen, weil das ist nicht wenig Boden, was da kommt. Und die haben entschieden, dass irgendwann im Januar, Februar soll 31 entschieden werden und wir kriegen halt die 3 Jahre Zeit während unserer Bauphase, um für 35 uns zu bewerben. Mhm. Weil die wollen natürlich auch, ist so, die wollen ja die Garantien haben, dass das Geld auch kommt. Das ist in Italien ja auch so gewesen. Da unterschreibt irgendjemand dann. Der Verband ist da ja auch stark involviert, muss involviert sein. Und es ist auch das Wichtigste, dass sie dahinter stehen. Aber bei unserem Konzept ist es so, dass wir dem DGV jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt so und so viel Millionen geben, sondern die müssen da eigentlich nur die Papiere weiterreichen. Die Garantien für die Zuschauer, das bringen wir dann. Mhm. Wir gehen zu den Firmen und versuchen, diese Garantien über die Mehrzuschauer zu garantieren. Und die Politik ist genauso wichtig. Wir haben auch schon grünes Signal von Niedersachsen gekriegt und auch Zusagen für die Infrastruktur, Verkehr und alles, auch, dass wir die Gelder kriegen, die werden dann über die Anbank verbürgt. So ist der Plan. Also diese Geschichten auch. Dann sind wir natürlich in den Gesprächen mit der European Tour. Wir müssen natürlich auch die Turniere vorweg machen. Da ist es eine Rolex Series, drei European Tour Turniere, eine Ladies Tour, Senior Tour. Das sind alles so Pakete, die da mit drin sind im Ryder Cup. Da sind wir auch dabei. Ich hoffe natürlich, dass wir Porsche bis dahin auch behalten und mal gucken, was Porsche in den nächsten Jahren macht. Das wird sich alles noch entwickeln. Aber wie gesagt, wir haben jetzt diese 3 Jahre Zeit. Aber das Gute ist, wir bauen jetzt einfach, egal ob, selbst wenn wir die Bewerbung jetzt nicht starten würden, würden wir den Platz genauso bauen, wie wir ihn jetzt bauen, weil der ist hinterher fertig. Und wenn Deutschland sich bewirbt, soll es klar sein auch immer, dass wir da sind und dann sozusagen zur Verfügung stehen. Ne?
Und dass es einen schon gibt. Es gibt einen Ryder Cup.
Genau, es gibt einen. Es gibt einen, genau.
Wir sind ja der Größte.
Es ist immer leichter. Wir bauen dann das, wenn dann das. Und das ist ja mein Satz. Nicht sammeln, machen. So.
Und ja. Und wenn Michael sagt, er baut einfach, dann das meint er auch so. Also das, was das für eine Baustelle war, Marc, hast du sowas schon mal gesehen?
Nicht in der Form, nein.
Nee, ich auch nicht. Der Basche hat das ja so ein bisschen angedeutet. Nicht, das muss ich euch unbedingt zeigen. Und also wer hat Bock, nachdem man gerade von dem Porsche European North Coast verprügelt worden ist, da noch eine Baustelle zu besichtigen? Aber also wirklich, ich konnte es nicht glauben. DOSB ist auch dabei, denke ich mal jetzt, wo Golf wieder olympisch ist, dass die da auch vielleicht ein bisschen was machen. Wie wichtig ist denn der Platz jetzt? Ich meine, du hast vorhin schon angesprochen, dass es ist schön, dass mal ein Platz fertig wird.
Entschuldige, ganz kurz. Ich wollte nämlich genau da einhaken. Ich habe da noch eine Frage zu dem, was Michael gesagt hat. Lass uns das bitte vorziehen. Ich will nicht unterbrechen, aber ich würde gerne.
Okay.
Politik. Du hast erwähnt, Politik. Es gibt politische Unterstützung. Ich weiß, dass die letzten Ryder Cup Entscheidungen ja auch mit an der Politik gescheitert sind. Dass es einfach eine mangelnde politische Unterstützung gibt, dass also die Franzosen durchaus bereit waren zu sagen, okay, wir machen das jetzt und es von oberster Stelle auch entschieden worden ist, dass wir das haben wollen. Und das war ja bei allen deutschen Bewerbungen, wenn ich das richtig verstehe, einfach niemals gegeben. Du hast aber dann doch relativ optimistisch schon gesagt, du hast Zusagen von der Landesregierung und
was
ja großartig klingt.
Wir können ja nochmal zurückgehen auf 2018, die Bewerbung. Damals war Christian Wulff Ministerpräsident Niedersachsen. Wir hatten auch die Unterstützung zugesagt bekommen. Der Herr Wulff sagte, wir haben leider in Deutschland ein Problem. Wir können jetzt nicht so und so viele Millionen für einen Zeitraum in 9 Jahren jetzt bewilligen, sondern das können wir nur peu à peu aus den Töpfen, wenn es soweit ist. Und er hat aber volle Unterstützung zugesagt. Und dann hat mir in Bayern war der Herr Seehofer und er hat gesagt, wir geben 9 Millionen. Mhm. Aber habe ich noch bei der PGA angerufen, habe gesagt, Jungs, es ist nicht möglich, es wird platzen. Und diese Bombe ist geplatzt. Seehofer hat das zurückgezogen, weil es gar nicht geben konnte. Es ist überhaupt nicht machbar in Deutschland, über 10 Jahre jetzt diese Töpfe freizugeben.
Also auch zu sagen.
Niedersachsen jetzt zum Beispiel die gehabt, die wollen das jetzt auch verbürgen lassen. Wir wollen jetzt über die N-Bank gehen, dass die das verbürgen. Also die Unterschrift geben, dass das Geld auch wirklich fließt. Aber das Land selber kann das gar nicht. Ist überhaupt nicht machbar in Deutschland. Also das sind alles so Dinge, und das sind so diese Erfahrungen, die man über die Jahre kriegt. Und das Schöne ist ja jetzt, wir gehen ja hin und sagen, wir wollen ja gar nicht das Geld, wir wollen ein bisschen Infrastruktur, wie bei jeder Großveranstaltung. Und das ist viel leichter, wenn man nicht so viel Geld haben will. Und wenn man sagt, wir haben ein Konzept, wo die so viel Geld verdienen, im Grunde genommen, dass sie von uns gar nichts extra wollen. Das ist das Entscheidende. Also dieses Konzept funktioniert wirklich, sagen wir mal, ab 80.000, 90.000 Zuschauer, weil dann ist das Geld, was sie sonst, sagen wir mal, im nicht im Koffer wie FIFA, sondern reell, die haben es ja, das ist ja das Schöne, die Ryder-Karte hat es einfach stehen, das ist unser Destination-Fee, da müssen nicht die Koffer geschoben werden, das ist ganz offiziell, ist ja auch okay, aber so funktioniert das und dann, es sind alles so Räder, die passen im Moment gerade, ob es im Endeffekt klappt, weiß ich nicht, aber ich bin da echt positiv diesmal.
Eine einzige Frage noch zur Politik, weil mich das dann schon interessiert, weil versteht man in der Zwischenzeit in Deutschland, dass der Ryder Cup einer der größten Sportereignisse der Welt ist?
Also die Niedersachsen
ist es bei den Leuten angekommen, weil ich höre es immer wieder und also wir hören es ständig. Golf wird natürlich immer wieder in eine Ecke gestellt, egal wie viele hunderttausend Aktive es gibt. Wird immer wieder darüber gesprochen, dass es ein Richmans Sport ist und die Politik hat große Probleme, sich immer wieder mit Golf zu, also immer wieder große Probleme, sich mit Golf zu zeigen oder zu schmücken, aus Angst mit Vorurteilen vielleicht konfrontiert zu sein.
Ja, das ist auf Bundesebene sicherlich ein großes Thema, in Niedersachsen nicht, aber das Land Niedersachsen ist auch das entscheidende Land dann im Grunde genommen, was weil die Veranstaltung in Niedersachsen stattfindet.
Ja.
Da habe ich aber, haben wir so einen kleinen Trumpf, weil wir sind ja keine reichen Pfeffersäcke, sondern wir waren Startup-Unternehmen, wir sind junge Kerle gewesen, und haben mit viel Leidenschaft das gemacht und die Geschichte als solches. Mit Golfplatz ausgestampft haben, mit keinem Cent in der Tasche, mit 25, war eine tolle Geschichte und diese Geschichte, glaube ich, kann man auch besser verkaufen, als wenn wir mit einem Platz rangehen, wo Marco Simonio und Laura Biagiotti das den Koffer aufmacht, das ist eine andere Geschichte. Und das ist die Geschichte vielleicht, die dazu führt, dass er zu uns kommt, nach Deutschland. Und vielleicht auch die Chance, Golf einfach mal wirklich breiter aufzustellen. Das war ja immer unser Ziel mit unserer Anlage. Ist ganz, ganz schwer. Es ist alles besser geworden. Aber trotzdem, wenn ich überlege, die 20 Jahre Kampf, es sind immer noch Golfer in Deutschland, die wollen wir gar nicht, wie sie sind. Ja, es ist so, es ist ein Sport und bei uns ist es auch. Wir haben so viele gute junge Leute irgendwie. Das ist, ich bin auch gerne bei mir auf dem Golfplatz und auch sehr ungern manchmal auf anderen Golfplätzen, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil da ist leider die Zeit dann auch teilweise stehen geblieben. Die Weiterentwicklung ist in 20 Jahren kaum zu spüren. Und deswegen, wir bauen auch immer um, versuchen uns ja immer weiterzuentwickeln und immer wieder irgendwie neue Wege zu gehen. Ja, und das ist vielleicht die Chance, die Deutschland braucht und vielleicht auch der Golfsport. Vielleicht hoffe ich nicht, dass ich jemanden auf die Füße getreten habe, aber
so der Grundgedanke,
ne, den Golfsports, den gibt es bei mir nicht mehr. Also ich möchte das auch nicht. Ich finde, Golf ist ein cooler Sport in der Natur. Alle können froh sein, dass die Kinder auf dem Golfplatz sind und nicht irgendwo auf der Straße abhängen.
Genau.
Und daher.
Aber ich würde dich bitten, vielleicht 31 und 35 in Betracht zu ziehen. Denn weißt du, wie alt Marc 2035 sein wird?
Deshalb warst du so schweigsam und hast die ganze Zeit auf ein Stück Papier geguckt und gerechnet.
Da muss man ganz schön weit rechnen. Da reicht 1+1 nicht mehr.
Aber der Frank wollte ja eigentlich über den Platz sprechen. Danke nochmal für den kleinen Umweg über die Politik nochmal.
Nee, das ist schon okay. Jetzt habe ich eigentlich vergessen, was ich sagen wollte. Aber du hattest gesagt, dass
was bedeutet der Platz?
Was bedeutet das? Aber in Italien hat ja den Ryder Cup bekommen. Da gab es den Platz noch gar nicht oder war irgendwie so ein war gar kein richtiger Golfplatz, der denn erst gebaut worden ist. Und die Amis sind ja da auch viel schneller, den Ryder Cup zu vergeben. Ich meine, der ist ja jetzt schon in den USA, jetzt kommt Best Page, dann kommt, ich weiß nicht, was kommt, aber die sind ja schon bis 33, glaube ich, oder 37 schon vergeben, die Sachen. Und du baust den Golfplatz jetzt, den neuen Kurs, speziell für den Ryder Cup.
Nein, also ich baue den für den Ryder Cup, aber das ganze Konzept ist nicht auf den Ryder Cup ausgelegt, sondern es ist, wir haben die Porsche European Open. Unser Ziel ist eigentlich, alle Golfverrückten der Welt zu uns zu holen, die einfach spektakuläre, tolle Löcher spielen wollen. Wie auch schon gesagt, jedes Loch bleibt im Kopf. Ja. Jedes Loch ist anders. Es ist jetzt auch auf dem Westkurs kein Loch gleich dem anderen. Es ist immer wieder eine neue Erfindung. Und das Konzept ist einfach, den zweiten European Tour Platz zu haben. Unser Bestreben ist halt im Wechsel Nord und West jedes Jahr zu spielen. Das ist
einer hat nicht gereicht, ne?
Bitte?
Einer hat nicht gereicht.
Ja, das ist so, wir hatten ja damals, unser Start war ja damals der Südkurs. Und das war ein Low-Budget-Kurs. Wir hatten auch nicht viel Geld. Wir haben daraus das Beste gemacht. Das ist ein toller Golfplatz gewesen. Aber es ist einfach so, dass dieser Platz überhaupt nicht mehr dem Standard entspricht, was wir an Qualität halt liefern. Und der ist jetzt auch 20 Jahre alt gewesen und der musste jetzt auch wirklich renoviert werden, umgebaut werden. Und da kam dann das eine dazu, dass es ja viele Ältere gibt, die nicht so viel spielen. Es gibt Einsteiger, die nicht so viel Geld haben oder auch gar nicht so viel. Und da haben wir gesagt, trotz der Golfkrise, alle sagen ja immer, der Golfsport boomt, aber irgendwie verlieren doch alle immer ihre Mitglieder. Und irgendwie, wenn ich das so an den Zahlen sehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Golfsport wächst in Deutschland. Aber da nochmal neue Löcher dazu zu bauen, das Konzept ist ja erstmal ein bisschen irre, aber wir hatten mit 36 Löchern natürlich einen Beitrag, der jahrelang eigentlich, der war wie bei anderen 18 Loch, aber war eigentlich im Endeffekt mit der Qualität nicht mehr ganz zu halten. Das heißt also, die normale 36-Loch-Mitgliedschaft, die man hat bei uns, ist 15, 20 Euro teurer als beim 18-Loch-Platz. Aber ich will ja natürlich auch neue Mitglieder haben und neue Einsteiger. Und da wir haben gesagt, wir möchten halt für jeden ein Paket anbieten. Das heißt, wenn jemand nur noch 9 Löcher spielt, dann kann er die 9-Loch-Mitgliedschaft oder 9 Löcher plus 2-mal Nord- und 2-mal Westkurs oder mit 10-mal Nordkurs oder dass wir für jedes Portemonnaie und für jeden Spieler das Paket stricken, was er gerne möchte. Und nicht, ja, ich bin Mitglied oder ich bin nicht Mitglied. Und das war das Grundkonzept. Aber dazu dann auch das Hotel, weil wir so viele Anfragen haben, die aus Dänemark, aus Holland, die wollen halt auch direkt auf dem Golfplatz wohnen. Und wir planen jetzt auch das Hotel. Die Genehmigung ist jetzt schon da. Fangen hoffentlich dann irgendwann im Frühjahr, Sommer an. Und dazu gehört dann in der Vermarktung ganz klar der zweite European Tour Kurs. Zu Green Eagle kommt 2 völlig durchgeknallte Plätze spielen, die einen Mörderstandard haben in der Pflege. Ja. Und das ist das Grundkonzept. Der Ryder Cup ist on top. So, ja. Wenn der kommt, kommt er. Wenn er nicht kommt, spielt für uns keine Rolle. Der Bau findet trotzdem statt. Die Tribünen sind da. Und wir sind bereit, wenn er kommen soll.
Ja. Das seid ihr. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich war am 4. oder 5. Loch, habe ich einen Basche gefragt, who the fuck designed this place? Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals auf dem Golfplatz am 2., 3., 4. Loch gefragt habe, wer hat denn das eigentlich hier designed? Das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Marc, haben wir eine Quick Nine für Mr. Blash?
Wir haben eine
Quick Nine. Haben wir. Weißt du, was das ist, Michael?
Nee.
Oh, jetzt geht's aber los.
Was habt ihr vor?
Jetzt kommt's.
Ja? Quick Nine ist eine schnelle Folge von schnellen Fragen, die schnell beantwortet werden sollen. Das Tolle an der Quick Nine ist, es sind niemals 9. Meistens werden sie nicht schnell gestellt und meistens können sie auch nicht wirklich sehr schnell beantwortet werden. Wir nennen sie trotzdem The Quick Nine, weil sich das irgendwie eingebürgert hat. Keine schmutzigen Fragen, nichts, was einem irgendwie die Kundschaft vergrätzt, aber trotzdem möglichst ehrlich und möglichst spontan antworten, wenn es denn geht. Erste Frage. Die Golfgeschichte ist voll mit schillernden Gestalten, Individualisten und aber auch Freaks. Mit welchem bekannten Golfer würdest du am liebsten mal einen Nachmittag auf dem Platz verbringen? Tote dürfen genannt werden. Mehrfachnennungen ebenfalls.
Bobby Jones.
Bobby Jones.
Ja. Du hast mal erwähnt, dass du, Michael, vielleicht sollten wir hier auch erwähnen, Michael, dass du bist ja auch PGA Pro, nicht?
Ja, das war ja. Bobby Jones nie.
Das war Bobby Jones nie, nee.
Aber der konnte wenigstens Golf spielen, ich nicht.
That's a good choice. Hast du noch 2 andere, um deine Gruppe voll zu machen?
Bernhard Langer.
Ja.
Ganz klar.
Ja.
Und wo ist unser kleiner Tiger? Logisch.
Der kleine Tiger.
Also nicht Charlie, der kommt ja 35 zu uns.
Ja, das habe ich.
Ich wollte es gerade sagen, meinst du schon den kleinen?
Tiger kann ja dann Captain machen oder so. Ist auch
das wäre doch was.
Ja.
Sag mal, kannst du dich noch an deine allererste Golferfahrung erinnern?
Ja. Ja.
Und was war das?
Also ich bin eigentlich schon sehr, sehr lange im Geschäft. Mit 9 Jahren habe ich Legballs gesammelt bei uns im Golfclub St. Dionys. Da habe ich gewohnt. Und immer, wenn dann mal Luft war oder man sich aufmelden wollte, dann sind wir immer aufs Grün gegangen, wenn keine Spieler waren, haben wir immer mit dem Finger gepattet. Und das haben wir ungefähr 5, 6 Jahre gemacht. Ich habe erst spät angefangen mit Golf. Ich habe mit 19 erst dann angefangen, nachdem ich nur noch im Krankenhaus war, aber im Fußball. Aber da waren die ersten, aber da haben wir auch immer mal einen Schläger gefunden, da haben wir auch mal rumgeditscht, wenn keiner war. Und sonst saßen wir immer am vierten Loch und haben unsere Bälle verkauft.
Also du bist nicht irgendwie mit dem Großvater auf den Platz
Nee,
genommen
nee, nee, nee,
worden,
nee, nee, meine,
klassische
meine
Ausbildung.
Eltern mussten immer für die Golfer arbeiten. Und die haben
Ja.
gesagt, das waren die schlechtesten Gründe, sie möchten nicht, dass mein Sohn Golf spielt. Weil die waren immer so unfreundlich und waren immer so arrogant. Und meine Eltern waren totale Gegner vom Golfsport. Die haben erst angefangen, als sie mal Platz gebaut haben, und seitdem sind wir auch jeden Tag da.
Aber das ist eine Traumgeschichte, weil das ist letztendlich auch die Geschichte, über die wir alle irgendwie hoffen, dass sie, also von der wir alle immer hoffen, dass sie wahr wird, dass diese Vorurteile abgebaut werden können und Leute dann einfach tatsächlich
Ja.
sich in das Spiel verlieben und weniger sich in die Golfer verlieben müssen. These: Nach 18 Lochen zwei Bieren schlagen deine Jungs vor, nochmal eine schnelle 9 zu spielen. Du wirst allerdings sehnlichst zu Hause erwartet. Wie entscheidest du dich?
Oh, die Frage ist immer mal ganz kurz abgehakt gewesen. Noch
Okay.
einmal bitte.
Ja,
Dann.
nach 18 Loch
Ja.
und zwei Bieren schlagen deine Jungs vor, nochmal eine schnelle 9 zu spielen. Du wirst allerdings zu Hause erwartet. Wie entscheidest du dich und warum?
Also wenn, ganz ehrlich, wenn meine Frau mich zu Hause erwartet, dann lasse ich auch Golf fallen.
Oh, aber der
Aber
Blick, hast du den Blick nach links gesehen?
die ist ja nie zu Hause, die ist immer auf dem Golfplatz. Die sitzt in meinem Büro da. Die ist nicht zu Hause.
Okay. Wenn du könntest, welche Regeln würdest du beim Golfspielen ändern?
Das Tierspur, das gibt es nicht mehr.
Sag bitte noch mal, was?
Die Tierspur,
Tierspur.
die Regel würde
Wow.
ich ändern, gibt es nicht. Golf muss so gespielt werden, wie der Ball ist. Oder unspielbar. Da ist eine
I love
Tierspur,
that.
da so.
Das ist cool. Play it as it lies, ja.
Ja.
Weil wir haben ja häufig die Frage gestellt und da gibt es Leute, die sagen, oh, ich möchte nicht mehr aus dem
Ich habe
Divot-Spiel.
noch einen Wunsch. Keine Metermarkierung mehr. Das Auge muss wieder entscheiden, wie lang es zu fahren ist. Das ist einfach das wird so interessant. Da kann 5 Schläge auf 2 Löchern so schnell wieder aufgeholt werden. Das Spiel so viel spannender machen, wenn man einfach wieder schätzen muss.
Also
Und
wenn
auch
man
wenn das
keine
Golf
Laser
ist,
mehr
sicherlich nicht
verwenden
so schön
kann,
im
keine
Fernsehen, aber
Hilfsmittel.
es ist, das nur noch auf genau Meter und hier und da. Das Spiel selber war früher viel besser, auch ohne Laser.
Ja.
Und das Abschätzen, wie weit ist es zur Fahne. Das ist ja auch so ein bisschen die Kunst des Golfspiels. Gibt
Ja.
es leider nicht mehr. Es ist rein technisch geworden und das wäre auch ganz cool.
Ist
Vielleicht sogar noch
übrigens
wichtiger als die Tierspur.
Sehr interessant, dass bei den Jugendturnieren des Deutschen Golfverbandes, also bei der deutschen Meisterschaft und ich glaube auch bei der Vorausscheidung, technische Hilfsmittel verboten sind.
Ja.
Also du darfst keinen E-Karren haben und du darfst nicht lasern und du darfst auch keine anderen Messgeräte haben. Also reines Abschreiten
Ich
macht
finde,
die
dass
Sache spannender.
für Kinder ist es doch total super, das einfach auch mal zu lernen, dass man auch
Ja.
ohne das Ding arbeitet. Also ich finde, das gehört zum Spiel dazu. Und man sich auch mal zu verschätzen und einfach mal, macht das Ganze auch echt spannender. Und da gewinnt dann nicht nur der beste Schwung oder der
Da ist so
beste
ein
Putter,
richtiger
sondern
Traditionalist in dir drin, irgendwie.
ja,
Ja,
I
also
like
in
it a
den,
lot.
ja, finde ich gut, finde ich super. Wir alle haben Vorbilder. Wen würdest du als quasi architektonischer Autodidakt, wenn ich nicht übertreiben würde, nennen, wenn es um Golfplatzarchitektur geht?
Ich glaube, ich kenne so wenig Golfplatzarchitekten. Ich finde, ich habe mich damit selten so, also ich setze mich damit gar nicht so viel auseinander.
Ja.
Ich war zum Beispiel, ich habe ja auch noch nicht einmal in England auf der Insel Golf gespielt. Ich spiele nächstes Jahr im Oktober die Dunhill mit Marcel, habe ich fest vorgenommen. Und damit ich dann auch endlich mal St. Andrews sehe. Und nee, habe ich nicht. Das kommt bei mir aus dem Spiel. Und diese Leidenschaft kam daraus. Thorsten Gidon hat mal einen in Berlin gebaut und das war damals ja mein Trainer.
Ja.
Und den hatte ich gesehen und da hatte ich gesagt, habe ich so einen Bock drauf. Und das Spiel hatte ich, glaube ich, verstanden. Und habe den Ball auch ganz gut getroffen. Und ich gucke nicht woanders hin. Ich baue einfach so, wie ich denke. Unterbewusst nimmt man Sachen mit. Mein Lieblingsplatz ist Valderrama.
Ja.
Durch diese Korkeichen und alles und auch die Strategie, die man da spielen muss. Ist ein super toller Platz, finde ich. Aber ansonsten bin ich gar nicht so bewundert. Ich bin jetzt viel auf den European Tour Turnieren in den letzten 2 Jahren. Und gehe auch ganz viel mit. Gehe bei Marcel ganz oft mit oder bei Freddy Schott jetzt auch. Was ich früher auch nicht gemacht habe, bei Spielern halt komplette Runde mitgehen. Und das bringt auch ganz relativ viel für den Bau und wie man einen Golfplatz baut. Also als nur mal ein paar Schläge, einzelne Schläge zu sehen oder im Fernsehen, wenn man so ein komplettes Spiel von so einem Flight, das
Ja.
10. Jahr gucke ich mir so einen kompletten Flight halt an. Das bringt schon eine ganze Menge. Und die Gespräche auch mit den Spielern, da entwickelt man sich immer weiter. Es gibt ganz viele gute Spieler mit tollen Ideen. Es gibt auch welche, die einfach nur sagen, das ist nicht gut, aber haben keine andere Idee. Da braucht man ja nicht drauf hören, aber es gibt da ein paar, die haben einfach viele Köpfe, viele Ideen. Und ich arbeite auch, wie gesagt, mit dem Jeremy Slezza, der hat ja rumgebaut, so eng zusammen. Und das bringt auch so einen Spaß. Der sagt, ich habe so viel von euch gelernt und ich lerne halt so viel von ihm. Und das bringt richtig Laune. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt ein Golfplatzarchitekt bei mir irgendwie da oben ganz steht. Der tollste Platz der Welt. Der April Masters. Ich war noch nicht da, aber das ist so, wenn ich das ist so, das ist ein geiler Golfplatz.
Ja, aber der hat natürlich auch wenig damit gemein, was er mal war, ne? Also insofern, Golf ist ja und Golfplatzarchitektur entwickelt sich ja ununterbrochen weiter. Wenn man bei dir hinguckt, ich habe mir sagen lassen, dass du auch gelegentlich mal Löcher, die du gebaut hast, nochmal komplett aufmachst und neu baust, ne?
Ja, wir haben also auf Nordkurs, glaube ich, 9 Grün schon verändert.
Okay.
Ich habe in Michael, in Basches Artikel gelesen, dass du, glaube ich, gesagt hast, ein Golfplatz ist nie fertig, sowas in die
Nee, es
Richtung.
ist ja eigentlich nur ein Sandhügel, wo ein bisschen Gras drüber ist. Und Gras kann man abschälen mit dem Sonnenschneider und den Sand kann man von A nach B bringen. Und dann kann man den Rasen wieder drauflegen. Und dann.
Können wir mal ganz, ganz kurz einschieben, vielleicht deine Designphilosophie? Denn wir hatten ja Ben Crenshaw und Christian Althaus und Ron Pritchard sind unsere Golfkursarchitekten, die wir hatten. Was mir sehr beeindruckt hat beim Nordkurs, waren die Grüns. Natürlich nicht nur der Zustand und die Qualität, sondern auch, wie onduliert die Grüns sind. Und es sind dann lange, dünne Grüns mit den verschiedenen Zonen für die Fahnenposition und so weiter. Was mir auch in Erinnerung geblieben ist, sind, dass einige Bunkers so angelegt sind, dass man nicht sehen kann, ob sie jetzt genau am Grün dran sind oder nicht. Das sind die zwei Sachen, an die ich mich erinnern kann. Kannst du deine Designphilosophie ganz kurz beschreiben, was deine persönliche Marke, deine persönliche Note dabei ist?
Also also mit den Bunkern zum Beispiel, das war auch bevor die Tour kam, waren die Bunker nicht so close an den Grüns, sondern da gab es auch ein Pflegekonzept, dass man mit der Maschine auch rumfahren kann. Aber die waren dann zu weit weg auch für die Profis, weil die einfach zu genau spielen mittlerweile. Und das sind immer so zwei verschiedene. Es ist schon viel Arbeit, wenn die Bunker so dicht am Grün sind. Jeden Morgen sauber, bisschen Sand runter. Das sind alles Sachen, die auch Kosten produzieren und die wir damals nicht gemacht haben, weil wir diese Kosten nicht produzieren wollen, weil ich ja auch aus Greenkeeper aus Leidenschaft bin. Und da war ein ganz klares Konzept dahinter, den auch vernünftig mit vernünftigen Mitteln, wenig Mitteln und mit ein bisschen, sag mal, nicht so Tourdesign in dem Sinne zu pflegen und auch zu unterhalten. Aber durch die Tour ist das alles zackeliger geworden. Und auch jetzt beim Westkurs, der geht ja nochmal in eine ganz andere Richtung jetzt, weil jetzt kommt der Matchplay-Gedanke dazu. Es ist nicht nur die Tour vorweg, sondern dann auch noch die Strategie, Bestball. Wo hat er den Drive hin? Wo ist der Sicherheitsschlag? Wo sind die Gefahren beim Layup und all diese Geschichten? Das ist, der ist viel, viel raffinierter, sage ich mal, dann oder viel, man hat viel mehr Optionen jetzt auf dem Westkurs, den wir jetzt bauen, als zum Beispiel auf dem Nordkurs. Nordkurs ist ein Platz, der davon kann man sich nicht ausruhen. Ne? Der Siegersatz ist eigentlich Worst Case ausschließen. Die Leute sind einfach teilweise zu mutig, zu aggressiv. Auch Marcel Siem hatte diese Strategie dieses Jahr. An der 16 hat er den zweiten, hat er das Holz gehauen. Und dann hat er die Strategie verlassen. Und dann kam auch gleich das Doppelbogey. Hat er das Eagle an der 18 noch gemacht. Gab einen kleinen Arschfall, aber das ist so, dieser Platz frisst einen auf. Wenn man die Strategie verlässt und diesen Worst Case nicht ausschließt, dann kann man diesen Platz nicht spielen. Und Marcel hat auch gesagt, zu Anfang fand er ihn nicht so gut und sagt, jetzt liebe ich den Platz, weil er sagt, man muss den auch verstehen. Aber ja, aber der ist auch noch nicht fertig. Also ich habe da noch so viele Ideen zum Umbauen, bloß jetzt muss erstmal 3 Jahre Pause sein, weil jetzt muss der Westkurs erstmal her. Aber dann, ich glaube, dann legen wir auch wieder auf den Nordkurs zu. Also ein paar Grüns und ein paar Sachen werden wir da bestimmt auch nochmal ändern.
Apropos Matchplay, du hast das Jahresmatchplay auf deiner Anlage gewonnen. Du feierst in einer Karaoke-Bar. Man muss immer an dieser Stelle lachen.
Nie würde ich ein Matchplay gewinnen und nie wäre ich in einer Karaoke-Bar.
Worüber lacht er? Matchplay gewinnen oder Karaoke-Bar?
Beides.
Okay, welches Lied singst du als erstes? Welches Lied singst du, wenn sich der Abend dem Ende entgegen bewegt?
Wake me up, bevor du so
gehst.
Nimm mich mit aus der Karaoke, wenn ich schlafe. Nimm mich einfach mit. Lass mich da nicht allein. Ja, genau.
Das ist doch mal was. Bisschen George Michael.
Ja.
Na, hallo.
Ist es das erste Lied oder das letzte Lied? Entschuldigung. Wake me up.
Before you go. Ja, das ist mir jetzt spontan eingefallen. Ich bin ja überhaupt nicht so auf Pop oder so. Ich mag ja viel lieber Elektromusik.
Ja, kannst du auch. Also okay. Also, aber also es
Kalk, ist Paul Kalkbrenner könnte noch mal ein Stück spielen. Das ist okay.
Von wem?
Paul Kalkbrenner zum Beispiel. Das ist
goes straight into the Radio Golf Show Playlist.
Wir haben eine Playlist, die ist sehr, 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 die ist so divergent wie unsere Gäste.
Ja. Und Michael ist einer der jüngeren Gäste.
Ja, das stimmt. Wenn du bis an dein Leben sind, das stimmt gar nicht. Nee, das stimmt nicht. Also wir hatten schon Jugendliche.
Wir hatten auch,
polizeiliches
Führungszeugnis zu uns besorgen. Ja, ja.
Also auch wenn Ben dann das Altersdurchschnitt nach oben gedrückt hat. Wenn du bis an dein Lebensende nur noch einen Platz spielen durftest, welcher wäre es?
Augusta.
Sehr schön. Spielt deine Frau Golf?
Nein. Sie versteht das Spiel ganz gut mittlerweile, aber die reitet.
Das hatten wir neulich schon. Wessen Frau reitet?
Casey.
Bitte?
Casey.
Ja, und Knappe doch auch, oder? Der Nick.
Nick.
Das ist eine Frau reitet. Entschuldigung, nicht Knopf. Nein, Nick. Das ist
eine
Frau. Könnt ihr euch zusammentun.
Also die Mädels reiten und die Jungs spielen Golf. So ist
genau.
Halt bei uns, ja.
Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Bier auf dem Golfplatz. Ja, nein.
Ja. Ja.
Kart oder Laufen?
Laufen.
Tragen oder ziehen?
Ziehen. Tragen ist nicht gut für den Rücken.
Musik auf der Range?
Super geil. Meinetwegen auch auf dem Platz. Ich würde gerne mal ein Turnier machen, so mit 3, 4 verschiedenen DJs, volle Pulle, den ganzen Tag. Super, nicht gut.
Matchplay oder Zählspiel?
Matchplay. Also wirklich.
Es herrscht auf Green Eagle eine unglaublich entspannte Atmosphäre, zumindest habe ich das so erlebt. Das Ganze ist wirklich ziemlich leger. Gibt es trotz aller Lockerheit Sachen, die dem Golfplatzbetreiber Blech auf die Palme bringen?
Wenn die Pitchmark nicht rausgemacht werden, die Divots nicht zurück werden oder diese Bunker nicht gehakt werden. Diese drei, die können saufen, die können meinetwegen auch ins Raff kotzen, wenn sie wollen. Ist mir scheißegal. Aber diese Pitchmark, dass dieser Golfer es nicht schafft, sich zu bücken, diese Pitchmark rauszunehmen.
Das ist unglaublich.
Es ist so unfassbar. Ja. Also mit Respektlosigkeit manche Leute einfach da. Ich bin auch rigoros, ich schmeiß sie auch runter.
Das höre ich gerne, weil ich bin ja.
Beim nächsten Mal gehen die Runde.
Ja, ich bin auch.
Ansonsten können die machen, was sie wollen. Die können echt alle machen, was sie wollen. Das ist ein Riesenspaß. Aber ich finde, wenn man die Greenkeeper arbeiten so hart und geben sich so viel Mühe und man steckt so viel Geld und Kohle rein, um diese Grüns gut zu machen.
Ja.
Und dann, weil es dann ein bisschen regnet, dann bückt man sich nicht mehr. Da könnte der Tropfen Wasser ja hinten in den Nacken laufen. Nee, habe ich kein Verständnis für. Da bin ich, boah, da werde ich geil.
irgendwie hatte ich das erwartet.
Komisch, ne? Komisch. Ja.
Okay, tricky one here. Wie würdest du den typisch deutschen Golfer beschreiben?
Den gibt es zum Glück nicht mehr. Und den möchte ich auch nicht beschreiben. Es gab doch mal früher diese Bogner karierten Hosen.
Mhm.
Ja.
Okay.
Den gibt es aber nicht mehr.
Nein. Wir lassen das stehen.
Also ich muss sagen, wir haben so viele tolle Golfer bei uns, so auch unterschiedliche.
Ja.
Durchtätowiert von oben bis unten, durchgestylt. Auch die Mädels werden immer mehr und jünger, auch die immer Golf spielen. Nein, also es hat sich schon viel getan, aber noch nicht überall.
Green Eagle ist brutal lang. Von den hinteren Abschlägen ist der Platz selbst für gute Spieler eine echte Herausforderung. Die Technologie und das moderne Spielen hat vieles verändert. Ist es etwas, was du manchmal skeptisch betrachtest? Und ist die Lust an Länge nicht auch eine relativ zweischneidige Sache?
Also ich habe den Platz so gebaut, dass er in 20 Jahren noch lange genug ist. Weil das war die Zeit, wo der Wechsel war, also mein Wechsel des Persimmonholz zum Metal. Und die Entwicklung der Schläger war rasant. Mhm. Und da war das schon so, dass sie sagen, ja, die Plätze sind teilweise zu kurz. Und deswegen wurde auch übermäßig lang gebaut. Die Pros spielen ja nicht komplett von hinten. Wir haben 6 Abschläge, die nicht von hinten gespielt werden.
Ja.
Das ist.
Aber du bist gewappnet für die nächsten genau. 10 Jahre.
Ja, wir können, also wenn wir wollen, kann ich den auch auf 8000 Meter bringen.
Also du hast genug Platz noch hinten.
Der Platz ist da und es ist, nee, das ist ganz klar vom hinteren Tee einfach für Profis ausgelegt. Ne? Das sind die 280, war damals keine, jetzt sind wir ja schon wieder ein bisschen weiter im Durchschnittsdrive.
Mhm.
Aber so ist das gerechnet.
Es ist eine extrem interessante und weitsichtige Art und Weise ranzugehen. Ich selbst bin Mitglied auf einer Anlage in der Nähe von Stuttgart, also zumindest bis Jahresende. Die Nippenburg, die ist gebaut worden, tatsächlich für die damalige German Open, hieß sie, glaube ich, in den 90er Jahren. Und der Platz ist so, dass es eine Menge Par-4s gibt, die von jüngeren Spielern angegriffen werden können.
Ja.
Also der Platz würde für den Türspielern auseinandergehen.
Aber natürlich jetzt beim Best Course auch, da gibt es auch 2 Par-4s, wo du mit einem Driver angreifen kannst, ganz bewusst. Ne?
Also, ja, aber das ist ja eine bewusste Entscheidung.
Genau, da, richtig, ne? Ja. Aber es ist nicht diese 330 bis 350, die einfach für den Tourspieler eigentlich nicht mehr so die spannenden Löcher sind. Ne?
Ja. Du giltst als Macher. Frank hat es, glaube ich, dreimal schon erzählt und ich werde es jetzt nochmal sagen. Der Leitspruch, so heißt es, ist nicht sabbeln, machen. Ich finde das wunderschön. Mein Kollege Basche hat dir neulich so eine Art Bautourette attestiert oder ich glaube, du hast es dir selbst attestiert.
Ja, so nehmen wir mal einer meiner besten Freunde, der auch unsere Werbung da, auch unser Logo damals entworfen hat. Der hat das ja immer mal gesagt, du hast einen Bauch.
Sehr cool, sehr cool. Gibt es trotzdem etwas, wovor der Macher Michael Blesch zurückschreckt?
Also ich muss sagen, so der Respekt vom Hotel ist schon groß. Muss man sagen, so, ne? Das ist, aber so, wenn ich Pläne jetzt sehe, wird funktionieren, das ist einfach, weil es auch recht schön wird. Aber da hat man schon ein bisschen Respekt vor. Das ist ja auch eine Menge Geld. Und das ist eine Materie, die ich noch nicht als solches alleine, also ich habe noch kein Hotel betrieben, Punkt. Aber ich stand damals auch auf der Wiese und habe einen Wiegolfplatz gebaut. Da wurde die Beregnung hingeschmissen und dann haben wir angefangen. Ja, ich hatte ein paar hatte gute Leute um mich rum, die mir ganz viel beigebracht haben, die auch immer hinter mir standen und sich auch gefreut haben über das, was wir machen und die uns begleitet haben, ohne die wäre das auch alles nicht möglich. Da waren echt viele, viele dabei und die auch immer noch dabei sind, die damals ziemlich gut waren und einen immer unterstützt haben, aber wir haben uns natürlich auch viele Sachen dann dahinter noch selber mitentwickelt, das Gesamtpaket. Also da, man wächst da rein. Also, nee, also auf Golfplatz bei Green Eagle und bei mir auf dem Gelände habe ich eigentlich kein Problem mit irgendwas, aber ich würde niemals einen Golfplatz woanders bauen. Mit anderen Firmen, ich habe meine Baufirma, Bernhard weiß, was ich mache, was ich will, und Bernhard ist 75 und habe deswegen auch ganz klar gesagt, Bernhard, machen wir das noch 3 Jahre? Und er sagt, ja, mein Führerschein geht noch bis 35, ist ja super. Und er ist 75, wie gesagt, und er ist jeden Tag da und dann bringt das auch so einen Spaß. Und diese Komponente ist auch einzigartig. Wir haben den besten Boden, wir haben die besten Bedingungen, was es da gibt, Grundwasserspiegel. Wir haben alle Möglichkeiten, einen Mördergolfplatz zu bauen und auch dann in der Pflege so zu unterhalten, was viele Plätze ja durch die Bodengegebenheiten gar nicht haben. Da sind wir so am Glückspunkt und da sollte man auch bleiben. Und wir wollen jetzt keine Kette draus machen, sondern Green Eagle bleibt an Ort und Stelle. Und es interessiert mich eigentlich auch nicht so sehr, woanders irgendwas zu bauen.
Naja, soll ja auch eine Wallfahrtsstätte bleiben dann.
Genau.
Okay, nächster Schritt und letzte Frage, vielleicht auch um eine weitere Diskussion zu beginnen. Die Golfwelt blickt auf die erste Saison der Leaf Tour zurück. Also die erste volle Saison. Und schon jetzt hat die Existenz dieser Tour eine ganze Menge verändert. Also ob das jetzt Gelder sind, die Spieler bekommen, wenn sie auf die Tour neu kommen oder nicht. Was, wenn überhaupt, kann das Golf-Establishment von den Machern dieses Golf-Wrestlings lernen?
Dass die von mir lernen können?
Nein, nein, was können wir von denen lernen? Also wir reden ja viel darüber, wie viel Schlechtes da drin steckt, aber so, aber es ist ja also definitiv
Disruption. Mein erster Gedanke, was ich hatte, als Lift-Tour kam, sage ich, cool, eine Jungseniorenliga. Ab 35 kann jeder Lift-Tour spielen. Ist doch irgendwie eine ganz coole Sache, gibt es im Amateurbereich auch. Das wäre meine Grundidee gewesen, hätte gesagt, okay, ab 35 kann jeder Lift-Tour spielen, vorher bleibt man auf der Tour. Und wenn man, glaube ich, vernünftig sich zusammensetzt, ist auch eine Koexistenz der Lift-Tour sicherlich interessant. Und ich glaube, es wird irgendwann das Gespräch geben, ob jetzt die drei Personen, die jetzt gerade oben sind, miteinander sprechen können, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich bin da ein bisschen entspannter, weil es ist gut, Cameron Smith, aber der hat Rückenprobleme, der kann nicht so lange Golf spielen, hat jetzt schon gesundheitliche Probleme. Das ist ganz junge Kerl, würde ich dann auch sagen, aber ich kann noch 3, 4, 5 Jahre spielen vielleicht. Ich das Geld auch mitgenommen. Wer hat dann vor noch über Patrick Reed, einer meiner Lieblingsspieler? Der hat ja auch nichts mehr gerissen. Es sind ja Namen einfach Martin Keimer. Es ist ja alles so, das sind tolle Namen, aber es ist ja nicht mehr so, die warten auf die Seniorenliga im Grunde genommen. Die sind ja so halbwegs raus. Ich habe das Gefühl, so die meisten Spieler, die waren einfach auch schon auf dem
Weg. Schon über
den Zenit raus. Und wir haben ja jetzt gesehen, wir haben so Top-Spieler, Hofland, die Hogarts. Ich glaube, selbst wenn sie sich nicht einigen, es ist einfach so, die jungen Spieler wollen Ryder Cup spielen, die wollen Major gewinnen. Hm?
Die wollen ihren Namen auf Jahrhunderte alte Pokale stehen sehen.
Genau, so. Und Tiger Woods hat das ja ganz klar gesagt, der hat keinen Bock mehr zu trainieren, der spielt Lift Tour.
Ja. Punkt.
So, das ist, kann auch nicht sein, dass man für 150.000 kriegt, wenn man Letzter wird.
Pat Perez, der kann da voller Lied singen. Und seine Frau auch. Aber ich meinte das ein bisschen anders. Darf ich noch mal rein?
Ja.
Und zwar, es ist so, dass die letztendlich, also ich glaube, sie werben auch mit diesem Spruch Golf nur lauter oder Golf just louder. Sie machen unglaublich viel, wenn es darum geht, oder sie bemühen sich unglaublich stark, Leute auf die Plätze rauszubringen. Sie machen Turniere, sie machen ein Turnier und jeden Abend gibt es wohl, wenn ich das richtig verstehe, Konzertveranstaltungen, ja. Es gibt Tented Villages, es gibt Beat the Pro Challenges und lauter solche Sachen. Da ist eine horrende Marketingindustrie damit beschäftigt. Ja. Können wir davon was lernen oder sollten wir einfach achselzuckend draufblicken und sagen, okay, die machen halt ihr lautes Zeug? Und
ich finde schon, dass man viele neue Wege gehen sollte und probieren soll. Und die haben es ja auch schon probiert mit der Super Six. Und also man kann da ruhig weitergehen. Aber müssen wir den Tennissport auch verändern? Kriegt man 6-0, 6-0 einen auf eine Mütze oder 6-0, 6-0, 6-0. So, Punkt. Und ich finde, so, das ist schon ein bisschen Tradition, aber es kann sicherlich ein paar Turniere reingehen, die auch ein bisschen mehr und außenrum so und so mehr. Da bin ich ja so und so der Fan für. Ich würde auch am liebsten ein Konzert bei uns machen. Danach, wie es auch Fleming gemacht hat in der Mitte Dänemark. Das ist ein Riesenturnier gewesen, die ersten Jahre. Das hat so einen Bock gebracht da. Abends dann, wo John Daly dann noch auf der Bühne ist und so. Finde ich super. Camping gehört dazu. Vielleicht kommen die ja irgendwann mal alle zusammen und dann wird ein guter Mix draus.
Hm. Man sieht das ja auch schon bei der Waste Management in Phoenix, da bei dem Part 3, nicht, wo ja. Da diese Partystimmung ist und du hast das in Made in Denmark erwähnt. Das sind ja auch Sachen, die bei anderen Sportarten, ob jetzt die Formel 1 ist oder jetzt auch diese umstrittene WM in Katar, wo es ja auch praktisch, oder was das erste Mal ist, wie ein olympisches Dorf ist, wo die Mannschaften ja alle im Umkreis von 100 Kilometern wohnen oder 50 Kilometer wohnen und auch die Fans auch, ja, was ja auch ganz, ganz neue Sachen sind. Wir sollen auf jeden Fall, du hattest Bernhard, deinen Baggerführer erwähnt, den haben wir ja auch da rumfahren sehen. Der sitzt in seinem Bagger und macht einen See nach dem anderen, gräbt er da aus irgendwie. Das sind Vater und Sohn-Team?
Ja, genau, Vater und Sohn, ja.
Ja.
Der Sohn ist einer der besten Radladerfahrer, die es gibt, und der alte Herr kann mit der Schaufel um. Aber echt Wahnsinn, das ist, wir haben jetzt auch eine andere Firma nochmal mit bei, weil wir irgendwie Wohntransporten, weil es jetzt auch so trocken war. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit so einer anderen Baufirma zu arbeiten, da habe ich gesagt, nee, ich arbeite nur mit Bernhard, sonst brauche ich keinen Golfplatz mehr. Das sind Welten, so, man ist schon so verwöhnt von dem, was wir da haben. Der ist da festgewachsen auf diesem Bagger, das ist echt krass.
Marc, wie sieht's aus? Wir kriegen einen Ryder Cup nach Deutschland.
Das sieht ganz danach aus.
Ja, aber dann qualifiziert.
Und zwar auf einem Platz, der schon existiert und dem wir gegebenenfalls schon gespielt haben.
Ja, ich freue mich ja jetzt das Best
Page. Wir müssen nur eins schaffen. Wir müssen der Ryder Cup garantieren, dass Deutschland oder in Deutschland auch diese 50.000 Leute zum Campen kommen.
Ja, und ich glaube, dass das funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass es funktioniert. Nochmal, also was du da sagst, wir kennen es aus Festivals, was haben wir seit Rock am Ring verbracht, was ist das für eine Gaudi, weil großartig ist es, dort zu sein und zu wissen, dass man muss sich ja nicht zulaufen lassen, aber zu wissen, dass man 2 oder 3 Biere trinken kann und nicht abends dann noch mit dem Auto durch die Gegend fahren muss oder stundenlang an der Bushaltestelle stehen muss. Kann eigentlich nichts Besseres geben, die Verbindung. Das war eine Frage, die ich vorher noch stellen wollte, Frank, ganz kurz.
Ja.
Hast du das vor oder wirst du das verstärkt bei deinen anderen Tour-Events dort auch machen jetzt mit dem Glamping? Also wirst du versuchen, das quasi als Modell zukunftsfähig zu machen?
Also würden wir gerne. Wir stellen ja nur den Platz. Veranstalter ist ja UCOM. Der Hauptsponsor ist Porsche.
Ja.
Würde ich gerne machen. Also das langsam zu etablieren. Ich habe auch schon mal mit Porsche darüber gesprochen. Die finden das auch gut. Ich werde es dieses Jahr nicht sein. Oder einen Platz bauen. Nächstes Jahr werde ich es wahrscheinlich auch nicht hinkriegen. Wir haben die nächsten 3 Jahre, aber danach wird es dann bestimmt starten. Bin ich mir sicher. Aber die nächsten 2 Jahre wird man halt mal ein bisschen sich konzentriert auf den Bau. Aber wie gesagt, die Tour hat es bei dem British Open, da standen die Zelte. Ja. Der Gedanke ist da. Wir haben den ja auch ganz bewusst offen kommuniziert, weil ich finde, jeder sollte sich damit beschäftigen und jeder, der daran glaubt, sollte versuchen, das dann auch vielleicht mit zu unterstützen, weil das ist ein Riesenprojekt, den wir als Club alleine ja gar nicht hinkriegen. Wir brauchen gute Leute drumherum, die wir auch haben, aber es gehören auch ganz viele Menschen dazu in Deutschland, die das auch weitertragen und sagen, ja, wir wollen das auch und wir haben da Bock drauf. Und das ist halt, das ist die größte Chance, die wir jetzt haben. Wenn wir die nicht nutzen, dann wollen wir uns auch nicht mehr bewerben.
Also ich freue mich.
Aber ich möchte noch mal eins kurz sagen, und zwar gerade diese Stimmung Rock am Ring. Und dann, wir bauen ja so gerade die erste Tribüne und jetzt kommt die Mitteltribüne für 16, 17, 15, 14. Und dann, wenn ich mich da so auf den Hügel stelle und auf den großen See gucke und dann abends, wenn das Spiel vorbei ist und dann so eine Wasserprojektion, die Geschichte des Ryder Cups so über so einen See in Wassertropfen sich widerspiegelt und da sitzen 80.000 Leute und gucken sich das an. Und jetzt schon wieder Gänsehaut.
Ja, ich hab's auch gerade. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, Karten schon zu sichern. Vielleicht hilft uns ja der Platzbesitzer irgendwie, welche zu bekommen.
Da kriegst du ja auch schon bestimmt den Senioren-Discount, 35.
Ja, klar.
Okay, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, wir hatten jetzt gerade den President's Cup in den USA. Und die hatten dann das Routing von dem Platz so arrangiert, weil sie Angst hatten, dass nicht viele Matches bis zu 16, 17, 18, bis zu den richtig guten Löchern gehen. Und haben die dann vorverlegt, als auf 13, 14, 15, glaube ich. Und dann sind doch sehr viele bis zum Ende gegangen und dann auf Löchern. Dann bei 18 war ein Loch, was eigentlich überhaupt nicht interessant ist. Wie wird dieser neue Platz aussehen? Denkst du darüber nach, dass es, weil es ja ein Matchplay-Golfkurs sein soll, dass vielleicht Matches nicht bis zu 18 gehen? Ist das?
Ja. Kommt das also generell ist es so, der Platz so wird hinterher eigentlich gespielt, dass er eigentlich an der 2 startet. Also die 1 ist das Par 3. Was wir jetzt ja schon fertig haben, beim Ryder Cup ist es die 2. Wir drehen beim Ryder Cup die Löcher ein nach hinten, weil beim European Tour Turnier ist es natürlich schön, die 18, die Tribünen zu haben. Und beim Ryder Cup wollen wir die Leute auf der 1 haben. Aber der Platz ist komplett von 17, 18. Das ist, ich nenne das das Kolosseum, wo die beiden Bahnen drin laufen. 1 und 18 kann man von den Tribünen, also wenn im Einzel braucht man einfach nur sitzen bleiben, warten, bis die nächsten wieder in die 18 ankommen. Die werden genauso spektakulär. Es ist jedes, also das ist kein Unterschied zwischen 17, 18, 6 und 5. Also es wird es nicht geben. Wir versuchen das Beste rauszuholen. Es wird ja leider wie auf der CD, es gibt immer, auch bei Michael Jackson, war immer ein Song war der Beste. Einer wird der Schlechteste sein. Und ich habe immer gesagt, wir bauen immer das schlechteste Loch um zum Besten. Und dann muss das irgendwie funktionieren. Aber es wird trotzdem immer ein Loch geben, was das Schlechteste ist und eins, was das Beste ist. Aber wenn das Schlechteste besser ist als alle anderen auf der Welt, dann ist es doch gut.
Das stimmt. Und du hast gerade gesagt, beim Ryder Cup ist ja gerade die 1, vor allem der erste Tee ist ja immer immer tierisch was los. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben, wie der erste Tee bei dir aussehen wird, 2035? Wie viele Leute, wie viel, was für ein Loch?
Also die Tribüne die 1 ist so gestaltet, auch mit der Tribüne in Frankreich waren 9000. Wir bauen die 1 als Naturtribüne. Wir wollen über 80.000 Leute an die 1 bringen. Also es ist 1 und 18 zusammen. 80.000 Leute wollen wir unterbringen.
Marc, was würdest du vor 80.000 Leuten vom Tee schlagen da?
Ich würde eine Dame schießen. Oder ein Socket hauen.
80.000.
Es war aber auch in Frankreich schon, ne? Man hat das bei den Jungs auch so gesehen. Ne? Da ist eine Anspannung. Unfassbar. Ich bin ja ganz gut im Kontakt mit Marcel. Wir haben uns ja ganz gut angefreundet. Mehr oft dabei und kriegt das ja auch so mit, was da auch immer für ein Druck ist, was die Jungs da aushalten müssen. Aber Ryder Cup, ey, vor diesen Mengen, das ist unfassbar. Ja. Der erste Schlag das muss der Albtraum sein und das Schönste.
Man muss sich nur Videos auf YouTube angucken von Ryder Cups, auch bei den Singles, da trifft keiner von den Jungs den Fairway.
Genau, die gehen auch ganz schön
daneben. Das sind die Besten der Welt.
Ne? Aber das muss man sich auch tatsächlich
wieder... Man muss auch so sein, sonst sind es keine Menschen. Ja, das ist völlig normal. Wir gucken ja schon ein bisschen dumm aus der Wäsche, wenn Oma und Opa vorbeikommen auf einmal und gucken wollen, wie man schlägt.
Oder wenn der Platzbetreiber neben einem steht.
Und ja, genau. Ja. Deswegen haben wir ja auch die
autonomen. Nach der Pitchgabel fragt.
Deswegen haben wir ja diese autonomen Pferde. Weil jetzt braucht man die immer wenn der Greenkeeper da ist, dann treffe ich keinen Ball. Das ist ja der Grundsatz für. So, das gibt es nicht mehr. Die autonomen Mäher, die fahren und die Leute sind auch total zufrieden damit. Ne? Das stört die überhaupt nicht, wenn da Mäher langfährt und da darf nur keiner drauf sitzen.
Ne? Ja. Ich habe den neulich
gesehen. Also ein Greenkeeper, wo die Leute
nervös sind. Ja, das finde ich, find ich schon sehr spannend, da so ein Geistermäher auf dem Fairway zu sehen. Ja.
Man denkt, da rennt immer einer hinterher und versucht ihn.
Oder es steht jemand im Wald und steuert fern.
Ja. Im Juni, wenn das Turnier ist oder so und ihr auch da seid, was ich hoffe, dann gehen wir nochmal wieder oben auf die Tribüne, auf den Hügel oder auf die zweite, die dann schon gewachsen ist. Und dann wird man auch schon mal einiges sehen und ich verspreche euch, es ist abartig geil.
Dann werden wir eine Live-Sendung von der Porsche Open machen.
Dann zeigst du uns deine Bank.
Ja. Ja.
Die da ist. Super. Marc, Corinna, was sagen wir? Herzlichen Dank, Mr. Blesch.
Ja, sehr gerne.
Es war uns ein Vergnügen. Ich wollte auch nochmal, ich habe es bei Basche auch schon erwähnt, das Team, was du da hast bei dir in Green Eagle, von der Gastro bis hin zu den Greenkeepern, mit denen ich in Kontakt war. Es war also wirklich, wie Judge Smales in Caddyshack sagt, Top-Notch war es.
Das ist die Seele meiner Frau, die hat dem Laden noch
etwas eingehaucht.
Eingehaucht. Ja.
Man spürt es.
Die ist schon top.
Ja. Wir wünschen dir was. Ich denke, du bist morgen früh wieder auf so einem Gerät und fährst durch die Landschaft.
7 Uhr bin ich da, halb acht rollen die Bagger und
die
fahren. Und,
Flash the Builder.
Good.
Meine Damen und Herren, ich bin Frank Förster.
Ich bin Marc Horner und Sie haben gehört
Radio Golfshow. To the links.